Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen zurück hier bei uns bei einer Halbzeit HSV. Und vielleicht könnte man sagen zur Therapie-Edition. Und damit grüße ich meinen Podcast-Partner im hohen Norden in Lübeck. Moin, Bent. Wie hast du die letzte Woche überstanden nach Pirmasens?
Moin, Tim. Ich grüße dich und herzlich willkommen auch an alle, die das hier hören. Ja, ich muss sagen, mir fällt es immer noch so ein bisschen schwer, das Spiel einzuordnen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen im Vorgespräch. Es war ja auch so ein super heißer Tag, teilweise bis zu 38 Grad in Deutschland. Und ich hing vor dem Fernseher und habe mir eigentlich gewünscht, dass das vielleicht ein Fiebertraum oder eine Fata Morgana ist, was ich da gerade sehe. Und nee, das war einfach der Stand des HSV eine Woche vor dem Bundesligastart. Ja. Und was das bedeutet oder was das vielleicht auch gar nicht bedeutet, das werden wir sicherlich gleich noch gemeinsam besprechen. Und ja, ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch. Wie ich es eben schon angedeutet habe, alle HSV-Fans, die gerade eher auf der panischeren Seite zu Hause sind, vielleicht ist es hier heute auch eine Art kleine Therapiestunde für euch. Aber wir wollen natürlich auch darüber sprechen, Bent. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Elefanten im Raum an, nämlich mit dem ersten DFB, mit der ersten DFB-Pokalrunde. Samstag 13 Uhr, eigentlich eine sehr schöne Anschlusszeit, hatten wir vor dem Spiel gesagt. Und am Ende blamierst du dich fast vor der ganzen Nation, gewinnst 1-2 bei einem Oberligisten, wo der Sky-Kommentator auch nicht müde wurde, zu betonen, wer welche eigentliche Berufsprofession hat von den Leuten, von Elektriker über Management bis hast du nicht gesehen. Also auf jeden Fall keine Vollprofis. Der Stachel saß schon tief, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass das eins der peinlichsten HSV-Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte war. Und wenn man auch so davon ausgeht, dass diese Mannschaft, diese neu zusammengesetzte Mannschaft, die Fans vielleicht auch erstmal so ein bisschen für sich gewinnen muss, da war das wirklich richtig krasse Anti-Werbung, die der HSV da für sich gemacht hat. Du hast es schon gesagt, wenn man jetzt auf die reinen Fakten guckt, die nächste Runde wurde erreicht, der HSV hat das Spiel gewonnen, 2-1 nach Verlängerung, hat seine beiden Tore durch Standards erzielt. Und man muss wirklich sagen, der FK Pirmasens hätte an diesem Tag das Weiterkommen eigentlich mehr verdient gehabt als der HSV. Und man muss sich, glaube ich, auch als Verein, der gerade in die Bundesliga aufgestiegen ist, fast ein Stück weit vor den Pirmasensern schämen, dass das letztendlich doch sehr knapp dann doch noch auf die Seite des großen Favoriten gegangen ist. Der große Außenseiter hat einen tollen Fight hingelegt, hat dem HSV gerade, was so Kombination und offensive Spielfreude angeht, gerade in der ersten Halbzeit wirklich gezeigt, wie es geht, so unglaublich, wie das klingt. Und ich vermute, dass ja, man in Pirmasens noch lange an dieses Spiel zurückdenken wird. Und auch beim HSV sollte man, glaube ich, immer mal wieder an dieses Spiel zurückdenken. Vielleicht auch, um es als Vergleichsschablone dann zu späteren Zeiten noch mal hervorzunehmen. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch einen tieferen Punkt geben wird sportlich im Laufe der Saison. Vielleicht ist das so das einzig Positive, das man so rausnehmen kann. Viel mehr Luft nach unten gibt es jetzt gar nicht mehr. Wie siehst du es?
Ja, also man kann schon sagen, die Steigerungsform in der Wahrnehmung der jüngeren Geschichte ist echt peinlich und dann nicht peinlicher, sondern peinlich Sandhausen-Pirmasens. Ich
Ja.
glaube, so kann man es sehr gut, ohne dass ich jetzt alte Pflaster aufreißen möchte bei irgendwelchen HSV-Fans, aber so kann man es, denke ich, mal beschreiben. Es war ein schlechtes Spiel. Es war, wie du hast es gesagt, eines der schlechtesten Spiele, die man in der jüngeren Geschichte vom HSV gesehen hat. Wusste mit dem Ball überhaupt nicht, was man machen sollte gegen einen Fünftligisten, der zwar, das muss man auch sagen, sich echt richtig den Allerwertesten aufgerissen hat und richtig stark verteidigt hat. Respekt an Pirmasens auch an der Stelle. Aber was für mich am meisten raussticht, war die Konteranfälligkeit und die Personalie Jordan Torunariga. Das muss man ehrlich sagen. Also für mich sinnbildlich Torunarigas Verteidigung oder Verteidigung in Anführungsstrichen vor dem 1:2, vor dem 1:0. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen ihn auch nicht nur vor den Bus werfen, aber man muss schon sagen, der Junge, es kann natürlich auch sein, dass es ganz legitime Gründe hat. Es kann auch sein, dass es Gründe abseits des Platzes sind. Aber der steht gerade nicht ganz da, wo er stehen muss, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Man hat fast so ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt und ich glaube, das ist ein fatales Zeichen. Er hat sich einfach von diesen Pirmasenser Stürmern abkochen lassen, was total irritierend war, das zu sehen. Neben ihm hat der war mit Omari sein Pflichtspieldebüt gegeben, der schon besser war, der deutlich besser war, aber der eigentlich auch also einen total schweren Stand hatte neben Torunariga. Und vermutlich wird er jetzt gegen Gladbach auch weiterhin nicht gesperrt sein. Wir erinnern uns an die rote Karte im Testspiel gegen Mallorca. Und man müsste ihn eigentlich auch rein aus sportlichen Gründen nach dieser Vorbereitung aus der Startelf nehmen.
Aber für wen?
Genau, das ist jetzt so der Punkt, für wen. Wir haben den jungen Aboubakar Soumahoro auch schon mehrfach erwähnt. Er hat jetzt gegen Pirmasens auch nicht begonnen, hat sogar gar nicht gespielt. Und eventuell müssen wir uns da erneut auf Torunariga in der Startelf einstellen. Und ich vermute, dass er lange brauchen wird, um in das Spiel hineinzufinden und auch in die Rolle hineinzuwachsen, die er beim HSV einnehmen soll, weil das gegen Pirmasens, das war schon erschreckend schlecht.
Ja, das stimmt. Und jetzt kommen so ein bisschen ja auch die Berichte aus Belgien wieder raus, aus den Versenkungen, wo die Leute gesagt haben, ja, bei Genk war es am Ende auch so, oder Gent, dass er nicht da wirkte auf dem Platz so richtig in den letzten paar Wochen. Was ich und auch viele andere im Hype, dass wir jetzt wahrscheinlich auf dem Papier erstmal einen richtig guten Innenverteidiger geholt haben, von seinem Potenzial her zumindest, ignoriert haben, gebe ich auch ehrlich zu. Aber du hast viele belgische Fußballfans, die gerade drunter kommentieren oder die Sachen mit Torunariga, ja, das war bei uns zum Schluss auch so. Und da muss man sich schon fragen, ist der Junge einfach in einem Loch, was übersehen wurde? Hat man geglaubt, man holt ihn in Hamburg wieder aus dem Loch raus? Und ich finde, das Trainerteam ist jetzt einfach in der Pflicht, diesen Spieler hinzukriegen, ehrlicherweise. Weil das soll unser Abwehrschiff werden. Unabhängig, ob ein Luka Vučković jetzt kommt oder nicht, ob ein Levi von Tottenham dann doch mal mit dem richtigen Fuß aufsteht und sich entscheidet, eine Entscheidung zu treffen, was Luka Vučković betrifft. Das soll unser Abwehrschiff werden. Und dann muss man den auch hinkriegen. Und du sagst, es ist besorgniserregend. Ich würde jetzt vielleicht aber kurz auch nochmal sagen, also was an dem Spiel alles schlecht ist, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht stundenlang drüber sprechen.
Dann sitzen wir hier
Das
noch sehr, sehr lange, das stimmt, ja.
eben, vielleicht sollten wir auch mal kurz einen Blick geben. Ich kann den zumindest geben aus meiner Sicht, wieso ich jetzt nicht komplett am Paniken bin trotzdem.
Ja, hau raus, bin
So,
gespannt.
ich fange an. Ich habe extra ein bisschen was vorbereitet für dich und die Zuhörer.
Ein kleines
Erstmal
Referat kommt jetzt von Tim Ottenberg.
fangen wir an mit dem Basicsten. Und es ist trashy, ja, aber es ist der Pokal. Und so ein Pokalspiel kann immer eine eigene Dynamik entfalten. Du hast gewonnen, du bist weiter. Ich will jetzt hier nicht die Argumentationslinie von Ransford-Yeboah Königsdörfer fortsetzen. Aber grundsätzlich erstmal bist du weiter. Das heißt, du hast den größten Schaden erstmal abgewendet. Dann so eine Art von Spiel, weil ja auch wir gesehen haben, dass wir, wenn wir nicht gerade kontern können, nicht wissen, was wir machen sollen, wirst du in der Bundesliga wahrscheinlich, kann ich ehrlich so sagen, niemals haben. In allen 34 Spielen. Du hast viele Mannschaften in der Bundesliga, die das mittlerweile das Spiel mit dem Ball machen wollen. Wir werden in allen Spielen der Underdog sein. Wir werden genauso auftreten in jedem Spiel. Selbst gegen so Gegner wie St. Pauli oder Union werden wir wahrscheinlich wie ein Underdog auftreten. Und ja, dann ist die Sache, der HSV hat sich für einen Weg entschieden. Ich finde, als Aufsteiger, das ist meine Meinung, hast du immer genau zwei Wege. Entweder du sagst, du lässt das bestehende Konstrukt, wie es ist, und versuchst es punktuell zu verstärken. Das haben zum Beispiel geschafft in den letzten Jahren sehr erfolgreich St. Pauli und Heidenheim. Der HSV hat sich so halb dagegen entschieden, so halb wurde er aber auch gezwungen, einfach auch allein schon durch den Abgang von Ludovic Reis und dadurch, dass man sich nicht mit Davy Selke auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Und wir haben ja auch gesagt, wir haben ja dann noch keinen Podcast gehabt, aber wir waren uns ja beide einig damals schon, dass es nicht reicht, mit dem Zweitligakader aufzusteigen. So, der HSV hat sich entschieden, einen Umbruch zu machen und der müsste weiter sein. Und das wird auch wehtun, dass wir wahrscheinlich einige Punkte am Anfang der Saison jetzt verschicken. Aber es ist nun mal leider ein trockener Fakt, Umbrüche dauern. Und der wird uns Punkte kosten. Und ich glaube, dass wir am 34. Spieltag einen anderen HSV sehen werden als jetzt im Pirmasens. Auch von der spielerischen Qualität. Ich finde, was viele HSV-Fans akzeptieren müssen, und ich sage nicht alle, es gibt viele sehr rationale Fans, aber es gibt auch wie in jeder anderen Fanbase auch ein paar irrationale, dass die sportliche Lage dieses Vereins mit der Anspruchshaltung aktuell nichts zu tun haben. Wir sind ein Bottom-4-Team der Liga, wenn man es gut meint. Ehrlicherweise sind wir Bottom-Last, wenn man ein Power-Ranking machen würde aktuell. Wir sind näher dran an Teams wie Nürnberg, Magdeburg, Hannover. Das ist unsere sportliche Kragenweite mittlerweile nach 7 Jahren zweiter Liga, als an Mainz oder Augsburg. Wir sind nicht vergleichbar mit Köln, weil ich auch immer gerne lese, dass Leute uns mit Köln vergleichen. Köln ist mit einem Bundesliga-Kader abgestiegen, hat diesen zusammengehalten, ist mit diesem wieder aufgestiegen, hat den verstärkt dadurch, dass sie gezwungen waren zu sparen. Klingt jetzt alles super pessimistisch, warum ich trotzdem erstmal noch Vertrauen habe? Zwei Dinge. Erstens, die Transferphase läuft noch. Es werden noch Spieler kommen. Der HSV ist aktiv, man liest immer mal wieder Gerüchte. Aus irgendwelchen Gerüchten wird irgendwann auch Konkreteres werden. Ich gehe erstmal davon aus, dass noch Spieler kommen werden. Zweitens, ich vertraue diesem Trainerteam. Mir hat dieses Trainerteam in der zweiten Liga bewiesen, dass sie mit Widrigkeiten umgehen können und dass sie sich anpassen können. Und das sind alles Profis, die werden auch wissen, dass, auch wenn Königsdörfer dieses Interview gibt, werden aber mit Polzin und Co. hinter verschlossenen Türen auch wissen, dass das Bockmist war. Ganz großer Bockmist in Pirmasens. Und ich hoffe einfach, dass dieses Trainerteam das als absolut, absolut letzten Warnschuss begreift, der nicht folgenlos bleiben darf und dass wir ein anderes Spiel in Gladbach sehen. Das ist das, was mich gerade noch ein bisschen ruhig stimmt, ehrlicherweise.
Also dem Trainerteam, da würde ich mich hundertprozentig anschließen. Es ist, glaube ich, am Ende auch die Frage, bekommt das Trainerteam Kader hingestellt, der in der Lage ist, die Ziele zu erreichen, die der Verein hat. Mhm. Und für den HSV hast du jetzt auch schon gesagt, und da gebe ich dir auch hundertprozentig recht, geht es jetzt erstmal nur um den Klassenerhalt. Das ist Platz 15 wäre ein großer Erfolg, muss man sagen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel Vertrauen in den neuen Kader, weil ich auch gerade, man hat es im Pirmasens nochmal sehr exemplarisch gesehen, von den Neuzugängen noch nicht so viel halte. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum zum Beispiel ein Remberg gar nicht gespielt hat, der meiner Meinung nach zu den Besseren in der Vorbereitung gehört hat. Ja. Und irgendwie hat dieses Match zwischen Meffert und Capaldo im Mittelfeld nicht so gut funktioniert. Und ansonsten würde ich auch sagen, von den Neuzugängen ist da nicht so richtig viel gekommen. Es waren dann in Pirmasens letztendlich altgediente Spieler oder in Anführungszeichen, ein Spieler wie Ramos ist natürlich in der letzten Saison ausgeliehen gewesen, aber es war eben kein Neuzugang. Es war eher so Otto Stange, Fabio Baldé, das waren die, die da so ein bisschen Feuer reingebracht haben, in Anführungszeichen. Mhm. Und auch das zweite Tor ist dann durch Königsdörfer, den ich übrigens auch sehr schlecht fand, gefallen. Und da haben die Neuzugänge sich eigentlich auch noch nicht so richtig von ihrer besten Seite präsentiert. Ehrlich gesagt, war das für mich enttäuschend. Ich weiß nicht, wie du jetzt die neuen Spieler in dem Pokalspiel gesehen hast.
Also ich sehe Omari, glaube ich, weniger kritisch als du. Mhm. Weil mir auch sehr gefallen hat, dass es ein Innenverteidiger ist, der auch die progressive Passrichtung sucht nach vorne. Also nach vorne gerichtete Pässe gespielt hat. Das hat nicht alles funktioniert, aber ich honoriere, wenn Spieler was versuchen. So, das ist so meine Meinung. ich habe Mitleid mit Ryan Philippe, weil ich das Gefühl habe, dass er in eine Rolle gepresst wird, die er nicht ist. Und in der, und dass wir ihn alle mit, oder wir alle bildlich gesprochen, symbolisch gesprochen, ihn mit seiner Braunschweig-Rolle vergleichen, die eine ganz andere war als das, was er jetzt bei uns spielen soll. Ich finde, Remberg, Capaldo sind gute Neuzugänge, aber sie können halt das, was sie gut können, und das ist zerstören. Und das ist gegen den Ball ackern, das ist pressen, das ist grätschen, atzen, aber das ist nicht kreativ nach vorne spielen. So, deswegen sehe ich die Neuzugänge nicht kritisch. Ich finde, du bist noch, es ist ein unvollständiger Kader aktuell. So, und der muss vollständig werden. Und Philipp und Toro Nariga müssen vom Kopf her in Hamburg ankommen. So, und wie sie das machen wollen, ich bin kein Psychologe, ich habe kein Psychologie studiert. Das müssen die Psychologen und die Trainer des HSV hinkriegen. Dafür kriegen sie gutes Geld. Und daran können wir sie messen, finde ich, nach ein paar Wochen in dieser Saison, ob sie es hingekriegt haben oder nicht. Aber grundsätzlich, deswegen sage ich ja, bin ich noch ruhig, weil ja, es ist ein unfertiger Kader, aber wir haben ja noch Zeit, ihn fertig zu machen. So, grundsätzlich. Und die drei Spiele, die wir jetzt haben, bis das Transferfenster vorbei ist, ist Gladbach auch ehrlicherweise irgendwo geschenkt und München sowieso. Also wer nach München fährt als Hamburger mit der Prämisse, wir holen da was, der kann sich auch direkt einweisen lassen. Ehrlich, wenn wir ehrlich sind. Vor allem nach Pirmasens.
Und selbst das Stadtderby dazwischen hat ja auch so seine, ich will jetzt nicht sagen, seine eigenen Gesetze, aber da ist irgendwie auch nochmal ganz anders Druck auf dem Kessel. Also da kann man zumindest schon mal so einen kleinen Charaktertest einiger Spieler, denke ich, sehen.
Voll, voll. Und daran, das werden wir dann auch hier diskutieren. Wen wir nicht mehr sehen werden, ich nutze das mal, um das Pirmasens-Thema abzuschließen jetzt, ist Sebastian Schonlau. Der Ex-Capitano verlässt den HSV. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Ben, aber ich hatte nicht auf meiner Bingo-Card für 2025 stehen, dass Sebastian Schonlau und Thomas Müller im selben Team spielen werden. Aber es ist, wie es ist. Sebastian Schonlau geht für eine Ablöse von 150.000. Und der HSV wiederum zahlt 500.000 an Sebastian Schonlau an Abfindung. Zu den Vancouver Whitecaps. Erstmal vielleicht aus meiner Sicht. Ich finde es grundsätzlich okay, dass man sich trennt, nachdem, wie es sich jetzt entwickelt hat. Für Schonlau ist das eine gute Adresse in dem Moment in seiner Karriere. Der wird da sehr gutes Geld verdienen, vielleicht sogar mehr, als er beim HSV verdient hat, ehrlicherweise. Und auch zum Leben gibt es schlechtere Ecken als Kanada. Ehrlicherweise. Und gerade die Ecke um Vancouver mit den ganzen Nationalparks ist wirklich sehr schön. Ich muss aber ehrlich sagen, für den Spieler, der Schonlau in den letzten Jahren für den HSV war, ist es in meinen Augen extrem schade, wie es jetzt geendet ist. Der hat mit diesem Aussortieren auch, ich meine, der Mann hat 115 Spiele als Kapitän für den HSV gemacht und insgesamt auch sogar 8 Tore und 11 Vorlagen beigesteuert als Innenverteidiger. Klar hat er immer seine spielerischen Defizite gehabt. Die haben wir auch immer schonungslos angesprochen. Aber er war sowohl auf als auch neben dem Platz ein absoluter Leader, der sich auch nie gescheut hat, wenn es schlecht lief, ans Mikrofon der Presse zu treten, nach Spielen, der nicht irgendwelche anderen Spieler vorgeschickt hat. Und der auch akzeptiert hat, als er auf die Bank gesetzt wurde, jetzt in der zweiten Saisonhälfte, in der zweiten Liga. Und du kannst gleich gerne sagen, wie du das gesehen hast, Bent, aber ich hätte ihn gerne als Kaderspieler behalten. Und wenn jetzt Ramos auch gehen sollte, wonach es ja aussieht, das hast du ja vorhin richtig gesagt, brauchen wir jetzt eigentlich noch 2 neue Innenverteidiger, oder?
Also stimme ich dir 100%ig zu. Man hätte ihn jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, dass es in der Innenverteidigung noch nicht so gut läuft, erstmal behalten können. Ich meine, das, was wir gegen Pirmasens gesehen haben, das hätte er genauso hingekriegt. Vielleicht sogar ein bisschen besser mit seiner Erfahrung. Und ja, wie das jetzt auseinandergeht, finde ich auch nicht 100%ig. Dass es auf eine Trennung hinausläuft, das ist ja dann in den letzten Tagen auch schon ausreichend kolportiert worden. Ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass er nochmal ein Comeback feiern wird. Mhm. Und ja, er hat diese Situation, dass es dann in der zweiten Saisonhälfte, in der zweiten Liga, in der vergangenen Saison für ihn dann auch nicht mehr gereicht hat, hat er vorbildlich angenommen. Er ist sozusagen auch als Leader noch im Hintergrund geblieben. Und ich glaube auch nicht, dass seine Autorität so groß darunter gelitten hat. Und jetzt zur neuen Saison, Wir haben es hier auch sportlich schon das eine oder andere Mal gesagt, hätte es vermutlich auch nicht mehr gereicht. Und ja, vielleicht kann man da auch den Brückenschlag zu unserem neuen Kapitän schon machen, der auch seit letzter Woche feststeht mit Yusuf Paulsen.
Kam für mich sehr überraschend. Also ich habe mit vielen Namen gerechnet, aber nicht mit Yusuf Paulsen. Ich muss sagen, ich verstehe die Idee grundsätzlich, die das Trainerteam anscheinend dahinter hat. Das ist jemand, für den ist die Bundesliga nichts Neues. Der spielt seit 2016 da und du hast es im Vorgespräch auch gesagt, der hat Champions League gespielt, der hat Europa League gespielt, der hat Champions League Halbfinale gespielt, der hat EM Halbfinals gespielt. Der hat eine Weltmeisterschaft in Katar gespielt, auch wenn die nicht sehr erfolgreich für Dänemark war, aber er war dabei. Das ist kein zusätzlicher Druck für den, wie es vielleicht, auch wenn wir die besser lieber gesehen hätten, für einen Muheim oder einen Elfhadli gewesen wären, die noch nie Bundesliga gespielt hätten und dann den Druck haben, auf der einen Seite sind sie Bundesliga tauglich und auf der anderen Seite sind sie auch noch, müssen sie auch noch auf einmal Kapitän sein. Paulsen wird so oder so ein Leader sein, aber meine Bedenken, Band, im schlimmsten Fall mit seiner Verletzungshistorie macht er 20 Spiele oder weniger in diesem Jahr und kommt in diesen 20 Spielen plus minus ein paar teilweise auch nur von der Bank. Wieso denkst du, macht man das mit Paulsen von deiner Seite aus?
Also zum einen aus den Gründen, die du jetzt gerade schon genannt hast. Er wird eine natürliche Autorität einfach dadurch mitbringen, dass er diese Erfahrung hat. Viele der Spieler, die jetzt beim HSV spielen, haben Yusuf Paulsen wahrscheinlich eher aus dem Fernsehen bisher gekannt. Einige auch aus den Pokalspielen gegen RB Leipzig, aber das sei dahingestellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man so ein bisschen versucht hat, auch diese Leaderfigur im Sturm, die ja Davy Selke auf eine ganz andere Art und Weise auch dargestellt hat, jetzt so ein bisschen versucht, mit Yusuf Paulsen auch zu imitieren. Und wenn man jetzt seine Verletzungsanfälligkeit beiseite lässt, muss man sagen, hier ist dann eigentlich auch die Wahl auf den Stürmer Nummer 1 gefallen. So, das ist dann, glaube ich, eine Entscheidung, die deswegen auch mit Risiko behaftet ist. Weil wenn es jetzt so laufen sollte, wie du das vielleicht jetzt auch so ein bisschen prophezeit hast schon, dann werden es vor allem seine Stellvertreter sein, die dann ja die Kapitänsrolle einnehmen müssen. Jonas Meffert, Nicolas Capaldo sind es geworden. Beides Namen, die wir da eigentlich auch nicht auf der Liste hatten, oder?
Nee, absolut nicht. Also Meffert schon, habe ich irgendwo gesehen. Ich meine, er war ja auch Co-Kapitän jetzt in der zweiten Liga, zusammen mit Reis für Sebastian Schonlau. Ich verstehe halt nicht, wieso hier nicht ein Miro Muheim und ein Daniel Elfhadli eingesetzt werden, zumindest als Co- oder einer von den beiden, zumindest als Co-Kapitän. Weil für mich spricht wenig für Capaldo von außen. Also klar, ich bin nicht in der Kabine, ich kann das nicht beurteilen. Das bitte mit einberechnen, gerade gedanklich, aber von außen, das ist ein Spieler, der sich super aufreibt, der auch wirkt, als wäre er super sympathisch, aber der kommt aus der österreichischen ersten Liga, der hat noch nie erste Bundesliga in Deutschland gespielt und ja, es klingt jetzt scheiße, aber es ist irgendwo auch ein Faktor, er spricht kein Deutsch, spricht nur Englisch und Spanisch. Also, das ist ja auch ein Grund, warum so Jean-Luc Dompé, weil der ihm vielleicht auch da die Deutschkenntnisse und alles fehlen, für Diskussionen mit dem Schiedsrichter, für in der Hektik, um zu kommunizieren, ihm das halt irgendwo fehlt. Ich weiß nicht, ich hätte lieber, gib mir einen Muheim oder einen Elfhadli statt einem Capaldo und ich sage, das ist an sich eine Gruppe, mit der ich leben kann, ehrlicherweise.
Ich meine, Daniel Heuer Fernandes war ja auch zuletzt dann noch als Kandidat gehandelt worden, was auch dann eine sportliche Entscheidung mit sich gebracht hätte. Ich finde es auch komisch, dass es jetzt ein Spieler aus der alten Riege in Anführungszeichen in dem Dreiergespann. Und wir haben ja bei Meffert, das haben wir letzte Folge schon gesagt, auch gar nicht die Gewissheit, dass er überhaupt ein Stammspieler in der Bundesliga sein wird. Also ist schon eine merkwürdige Konstellation. Und Capaldo war dann ja auch im Pokalspiel am Ende auch schon Kapitän. Also der Dritte hat es dann da auch irgendwie schon gemacht. Und ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass das in der Bundesliga am Ende darauf hinauslaufen wird, dass er es vielleicht am Ende wird oder vielleicht häufiger die Binde trägt, als man das jetzt erwarten würde, wenn Paulsen eventuell angeschlagen ausfällt und Meffert vielleicht aus sportlichen Gründen gar nicht spielt, dann ist Capaldo sozusagen der lachende Dritte. Auch da wird man gucken müssen, was das mit dem Mannschaftsgefüge vielleicht macht oder auch nicht.
Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, Kapitänswahl ist, wir sehen die Idee, aber können einiges daran nicht nachvollziehen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Dann würde ich sagen, Bent, der Moment, auf den wir 7 Jahre gewartet haben, ist da und über den sollten wir jetzt auch nochmal sprechen. Sonntag, 24.08.17:30 Uhr im Borussia Park findet unser erstes Spiel nach 7 Jahren Abstinenz in der Bundesliga statt. Gegen den Gegner, wo 2018 im Mai alles endete. Und gegen einen Gegner, muss man sagen, mit Borussia Mönchengladbach, die auch ihre Struggles hatten im DFB-Pokal gegen einen Fünftligisten passenderweise, nämlich gegen Atlas Delmenhorst aus Niedersachsen. 3-2 gewonnen am Ende. Ich würde mal so ein bisschen jetzt den Gegner vorstellen und dann kommen wir am Ende noch dazu, dass Ben und ich das Ganze auch noch tippen werden. Gladbach. Was gibt es über Gladbach zu wissen für die, die sich jetzt nicht so mit Gladbach beschäftigt haben? Mit Ko Itakura und Alassane Plea haben sie zwei wirklich wichtige Stammspieler aus dem letzten Jahr in die Niederlande verloren. Einmal Ko Itakura nach Ajax Amsterdam und Alassane Plea zu PSV Eindhoven. Dafür geholt hat man für viel Geld Schuto Machino von Kiel, Jens Castrop aus Nürnberg, der aber wohl noch Zeit brauchen wird, bis er ein fester Stammspieler ist, und Kevin Dix von unseren Freunden aus Kopenhagen. Und weil Tim Kleindienst, der absolute Leistungsträger im Sturm letztes Jahr, aktuell noch sehr dolle verletzt ist, ist Haris Tabakovic, den man auch noch aus Zweitliga-Zeiten kennt von der Hertha, der letztes Jahr ein schwieriges Jahr hatte bei der TSG 1899 aus Hoffenheim, ausgeliehen worden. Trainer ist Gerardo Seoane. Er präferiert ein 4-2-3-1-System. Vielleicht, wenn man mal so ein bisschen die Ausstellung durchgeht, jetzt gegen Delmenhorst im Tor Moritz Nikolas, der gegen Jonas Omlin so ein bisschen das Duell für sich entschieden hat. Joe Skelly auf Rechtsverteidiger, Ulrich auf Linksverteidiger, Nico Elvedi und Kevin Dix in der Innenverteidigung. Davor gab es eine Doppel-Sechs aus Reitz und Sander. Das könnte auch jetzt so sein, weil Julian Weigel ja immer noch mit einem Wechsel kokettiert und Florian Neuhaus eher damit beschäftigt war, seine 1, 2, 3, 4 Millionen vorzuzählen, als sich mit Fußball zu befassen in dieser Sommerpause. Davor eine Dreierreihe, die wirklich gut ist, muss man sagen, qualitativ aus Robin Hack, Kevin Stöger und Honorat. Von links nach rechts. Maschino ist aktuell noch verletzt, wird deswegen wahrscheinlich auch gegen den HSV, wenn vielleicht maximal zu einem Kurzeinsatz kommen, wahrscheinlich eher zu einem Keimeinsatz. Und aktuell ist Haris Tabakovic als Stürmer gesetzt. Von der Bank, wen kann man da noch nennen? Natürlich Jonas Omlin ist ein starker Ersatztorhüter. Marvin Friedrich ist ein solider Innenverteidiger. Dann hat man noch einen Luca Netz auf Linksverteidiger. Julian Weigel eigentlich zu gut für die Bank und eigentlich ein Stammspieler in Gladbach, aber wird mit dem Wechsel in Verbindung gebracht, vielleicht deshalb. Florian Neuhaus, Jens Castrop hat man noch, aber gerade auch im Sturm geht da noch sehr wenig, abgesehen von Tabakovic. Was wird der HSV dem Ganzen entgegensetzen? Wenn man dem Hamburger Abendblatt glauben mag, die heute beim Training dabei waren, hat folgende A11 bei den Trainingsspielen trainiert. Daniel Peretz, der dann damit wahrscheinlich, wenn es soweit kommen sollte, das Torhüter-Duell für sich entschieden hat. Darüber haben wir uns jetzt aber entschieden, werden wir nächste Woche ausführlicher sprechen über das Torhüter-Duell. Dann Omari, El Fadli und Torunariga in der Innenverteidigung, was ja gerade so, auch wenn Torunariga struggelt, die gesetzte Innenverteidigung sein soll. Davor in dem 3-4-3 eine Viererreihe von rechts nach links mit Gocholeischwili, Remberg und Capaldo statt Meffert jetzt diesmal, Miru Muheim und davor die Dreierreihe aus Emir Sahiti, Ransford Königsdörfer und Alexander Rössing-Lelisit, was aber gerade bei Königsdörfer und Lelisit auch daran liegen könnte, dass Yusuf Paulsen und Dompe zwar wieder fit sind, aber wahrscheinlich keine Option für die Startelf sein werden. In dem Spiel gegen Gladbach jetzt zumindest noch nicht. Wer fehlt bei Borussia Mönchengladbach? Ich hatte es schon angedeutet: Tim Kleindienst, noch langzeitverletzt, und Ngumu und Schuto Machino wird ebenfalls wahrscheinlich ausfallen. Beim HSV beschränkt es sich auf Immanuel Ferrei und Bakary Yatta. Wobei Bakary Yatta wahrscheinlich eh keine Rolle gespielt hätte in dem Kader. Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe noch ein paar Schlüsselduelle rausgearbeitet, auf die die HSV-Fans achten können und wir beide auch am Wochenende. Das erste ist für mich Joe Skelly gegen entweder Rössing-Lelisit oder Jean-Luc Dompe. Man kann Miru Muheim hier auch noch mit reinholen. Skelly wirkte einfach sehr anfällig gegen Delmenhorst auf mich. Und das ist nun mal die Seite, über die, wenn die Angriffe vom HSV kommen, über Dompe, über Muheim, da kommen die meisten Angriffe her. Deswegen wird das für mich eine entscheidende Seite für den HSV. Man kann es aber auf die andere Seite des Balles auch drehen. Robin Hack gegen Gocholeischwili und Omari, so als Außenspieler und Innenverteidiger auf der Seite von Robin Hack. Das wird für mich auch ein Schlüsselduell, weil das ist deren bester Spieler in der Offensive. Vor allem auch was Torgefahr betrifft aktuell ohne Tim Kleindienst. Den muss man irgendwie in den Griff bekommen, sonst wird es ganz schwierig für den HSV. Wenn wir wieder die Seiten wechseln, ich mache das jetzt so im Hin und Her. Rensford Königsdörfer wird gegen Dix und Elvedi eine entscheidende Rolle spielen, einfach weil der HSV wahrscheinlich viel auf lange Bälle und Konter setzen wird. Und wenn die natürlich alle weggepflückt werden von den Innenverteidigern und wegverteidigt werden können und Rensford, Iboah Königsdörfer da gar keine Möglichkeit hat, sich durchzusetzen, wird das komplette Offensivspiel des HSV und das komplette Konterspiel im Endeffekt zum Erliegen kommen. Und das letzte Schlüsselduell für mich sind Remberg und Capaldo oder Meffert, wer auch immer das spielen mag, gegen Kevin Stöger. Kevin Stöger scheint in seiner zweiten Saison bei Gladbach nach einer schwierigen ersten letztes Jahr deutlich eine größere Rolle zu spielen, auch im Spielaufbau, war an allen Toren beteiligt, direkt gegen Atlas Delmenhorst, und dem muss man einfach die Lust am Spielen nehmen. Das ist deren Kreativspieler, den muss man so lange bearbeiten, bis der keinen Bock mehr hat, und dafür sind Remberg und Capaldo nun mal da, und dann sollen sie es jetzt bitte auch machen. Genau, das so ein bisschen die kurze Vorschau auf Borussia Mönchengladbach. Bent, was tippst du denn nach allem, was du jetzt gehört hast und was du selber weißt über Gladbach und den HSV?
Also ich muss sagen, bei meinen Tipps schwingt jetzt natürlich auch immer ein bisschen die Fanbrille mit. Ich tippe
ja bei uns beiden.
Ich tippe 1-1.
Ich tatsächlich auch, aber ich halte es sogar für realistisch, ehrlicherweise.
Ich auch. Ich habe jetzt das Pokalspiel nicht gesehen von Gladbach gegen Delmenhorst, da war ich unterwegs, aber alles, was, also nach dem, was man gelesen hat, war das nicht gut. Und ja, wenn ich mir so die Spieler angucke, die da auch noch fehlen und die da weggegangen sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass die auch eine Zeit brauchen, um sich zu finden, ganz ähnlich wie der HSV. Der Umbruch ist sicherlich nicht so krass gewesen, aber auch sie haben einen kleinen Umbruch gemacht. Und ja, vielleicht hat der HSV Glück. Ich glaube, wenn man mit einem 1-1 starten würde, dann wäre das voll okay.
Absolut. Würden wir, glaube ich, beide so unterschreiben. Einen Punkt zum Start in Gladbach. Man muss aber auch damit leben können, wenn man jetzt hier einen Reality-Check kriegt und das Ding verliert. Ehrlicherweise, das muss man auch dazu sagen. Bent, machen wir weiter mit dem Kader-Check. Und man muss, ich denke, das darf man transparent sagen, zumindest in den Minuten nach Pirmasens haben wir beide uns gefragt, ob wir dieses Format erstmal weiterführen wollen. Weil irgendwie alle so ein bisschen bewiesen haben, dass ihnen die Bundesliga-Tauglichkeit anscheinend noch nicht da ist oder fehlt. Wir haben uns jetzt aber entschieden, dass wir es trotzdem weitermachen, weil alles andere wäre ja auch jetzt auch Quatsch. Und wir wollen uns heute die Flügel angucken, sowohl den rechten Flügel als auch den linken Flügel kompakt. Und du hast das für uns so ein bisschen aufbereitet.
Genau, wir beginnen gleich ganz unverfänglich, nämlich mit einem Spieler, der in Pirmasens gar nicht dabei war, weil er verletzt gefehlt hat. Jean-Luc Dompé, sicherlich der Flügelspieler beim HSV und auf dem linken Flügel die Nummer 1, wenn er fit ist. Jean-Luc Dompé, würde ich sagen, hat Bundesliga-Format, ist einer der Spieler, bei dem ich auch wirklich gespannt bin, wie er sich in der Bundesliga präsentieren wird, ob seine Spielweise, die ja doch auch immer gleiche Abläufe und gleiche Rhythmen beinhaltet, ob die vielleicht auch zu ausrechenbar sein wird oder ob er eben individuell so stark ist, dass er sich auch gegen Verteidiger in der Bundesliga durchsetzen kann, ähnlich wie er das in der zweiten Liga getan hat. Und ich glaube, hier kann man hinter Bundesliga tauglich zumindest in der Theorie einen Haken machen. Wie siehst du das?
Ja, also bei Jean-Luc Dompé ist meine erste Betitelung bester Spieler im Kader. Eigentlich unser Superstar, wenn du so willst, wenn man das bei uns hat. Dribbelstarker französischer Spieler, fast schon so ein Spielmacher von außen für den HSV. Und man hat ehrlich gesagt gesehen, ohne ihn geht offensiv wenig bis gar nichts aktuell, wenn er nicht da ist. Und das hat man auch schon in der zweiten Liga letztes Jahr gesehen, fand ich. Bringt ein Element rein, was uns einfach sonst fehlt. Und ist der Spieler mit Miro Muheim, wo ich in diesem Kadercheck bis jetzt, glaube ich, am schnellsten gesagt habe, das ist absolutes Bundesliga-Niveau, das unterschreibe ich von sofort.
Sind wir uns da einig? Kommen wir zu dem Spieler, den vertreten hat in Pirmasens, auch ein Linksaußen, Alexander Rössing-Lillesied, der von den Oberliga-Fußballern des FK Pirmasens ganz schön in die Mangel genommen worden ist. Bei ihm, wir haben sozusagen die Youngster ja schon mal besprochen in einer Kategorie hier im Podcast, würde ich auch sagen, er gehört in die Bundesliga-Kader. Und ist für mich momentan auch die Nummer 2 auf dem linken Flügel. Ob er wirklich das Bundesliga-Format hat, ich glaube, dafür muss er noch ein paar mehr Spiele im Herrenbereich absolvieren. Er hat in Norwegen ein paar Spiele im Herrenbereich absolviert, ist sonst aber relativ frisch auch in dem Bereich. Und ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich würde sagen, wenn überhaupt, momentan in Klammern Bundesliga tauglich.
Also ich habe für ihn und den anderen Spieler, zu dem wir nachher noch kommen, neue Kategorie entwickelt, weil ich finde, da muss man es machen und die werde ich auch im Sturm, kann ich jetzt schon mal spoilern, auch bei Otto Stange anwenden und das ist noch zu jung, ehrlicherweise. Also ich finde, die sind noch nicht alt genug, um die abzuschreiben, dass sie kein Bundesliga-Niveau haben können irgendwann, aber die sind
Genau.
auch noch nicht alt genug, dass man erwarten muss, dass sie es haben. Alexander Rössing-Lehlisiedt ist 18, ist ein vielversprechendes Talent, hat seine Dribbelstärke immer schon unter Beweis gestellt, auch in den Testspielen. Er ist mir oft noch ein bisschen zu Ball verliebt und hat dadurch auch mal leichte Ballverluste oder er hat auch in der Vorbereitung auch öfter mal Abschlusspech gehabt. Aber der bringt vieles mit, um ein Großer werden zu können, aber auch vieles, um es nicht zwingen zu müssen. Und ich finde, den kannst du nicht einkategorisieren in Bundesliga-ready, Bundesliga vielleicht ready mit Fragezeichen oder definitiv nicht, sondern der ist einfach zu jung und das ist ein guter Spieler für den Kader, aber das ist niemand, auf den man die Hoffnung aufbauen sollte für die Bundesliga. Und das wäre ihm auch gegenüber völlig unfair.
Absolut, das wäre unfair. Und ich glaube, vom Vermögen her kann man sagen, da ist das Potenzial. Aber wir haben einfach auch kaum Grundlagen, um jetzt zu sagen, dass es so ist und auch keine, um zu sagen, dass es jetzt nicht so ist. Und vielleicht machen wir weiter mit einem Spieler, der auch nur unwesentlich älter ist, nämlich Fabio Baldé.
Das ist
Gegen
der
Köln hat
zweite
er uns
Spieler in
gespielt.
meiner Kategorie zu jung.
Genau, also müssen wir da vielleicht auch gar nicht so ausführlich machen. Ich sehe das ähnlich. Es wäre auch hier unangemessen, jetzt zu sagen, nee, der ist auf jeden Fall nicht Bundesliga-tauglich, weil er einfach auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Und ja, in der zweiten Liga, man muss sagen, er ist ja auch in der zweiten Liga erst in der letzten Saison an den Kader der ersten Mannschaft herangeführt worden. Und das wäre schon echt also es wäre ein krasser Sprung, ja? Sag mal, vom Jugendspieler. Dann über einen Zweitligaspieler dann auch direkt in die Bundesliga hat es alles schon gegeben, aber ja, geben wir den beiden Spielern sicherlich noch mal ein bisschen Zeit.
Absolut.
Auf der rechten Seite, vielleicht gehen wir mal rüber, haben wir Emir Sahidi, 26 Jahre alt und ja, für mich auch einer der Gewinner der Vorbereitung. Ich glaube, dass er nicht unbedingt als Nummer 1 auf der rechten Seite in die Vorbereitung gestartet ist. Das war Rayan Philippe. Für mich hat Sahidi sich in den Testspielen besser verkauft als Philippe. Und ich würde sagen, dass das ein Spieler ist, mit dem man in der Bundesliga zumindest rechnen kann. Wie hast du das, wie siehst du das?
Bin da sehr bei dir. Wenn man über ihn spricht, muss man sagen, er ist ein sehr dribbelstarker Spieler. Er ist sehr ballsicher, hat sehr wenig Ballverluste. Was ihm so ein bisschen fehlt, ist die starke Flankenqualität und auch im Abschluss wirkt er häufig sehr unglücklich. Aber was ich an ihm mag, er ist ein Kämpfer, er beißt sich rein, er gibt alles, der ackert mit nach hinten. Ist uns letztes Jahr ja auch öfter dadurch aufgefallen, dass er William Mickelbronks aushelfen musste hinten. Und das auf einmal, ich erinnere mich an das Karlsruhe-Spiel, wo auf einmal regelmäßig Emir Sahidi gefühlt wie ein Rechtsverteidiger sich hinten verhalten hat, weil Mickelbronks irgendwo im Mittelfeld rumtrabte. Ich finde, mit Sahidi kann man in die Saison gehen. Er muss es mir aber trotzdem beweisen, dass er es kann, ehrlicherweise, bevor ich da komplett entspannt bin.
Würde ich auch sagen, auf der rechten Seite haben wir dann Rayan Philippe, der schon genannt wurde, der in der Vorbereitung nicht überzeugen konnte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und der mit dem, ja, mit dem HSV und dem Spielsystem und auch der Rolle, die er ausfüllen soll, noch sehr fremdelt. Ich fände es jetzt auch hier verfrüht zu sagen, dass er nicht Bundesliga-tauglich ist, ihn da abzuschreiben. Ich finde es schwierig. Ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht als Stammspieler von rechts außen direkt bringen. Da würde ich, glaube ich, Sahidi dann doch davor sehen. Aber jetzt schon verfrüht zu sagen, er ist es überhaupt nicht, finde ich auch unangemessen. Wie siehst du das?
Ja, total. Also, ich habe auch noch mal extra Rücksprache gehalten mit einem Arbeitskollegen von mir, mit dem ich auch ganz gut verstehe. Der ist Eintracht Braunschweig-Fan und der meinte auch, Rayan Philippe hat bei denen auch ungefähr ein halbes Jahr Anlaufzeit gebraucht. Ehrlicherweise. Also, es kann auch sein, dass es jetzt wieder so ist, dass es einfach ein Mensch ist, es gibt ja Menschen, die kommen in neue Umfelder und funktionieren sofort Plug-in und es gibt Menschen, die brauchen sehr lange, um sich zu akklimatisieren. Und der ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Der junge Mann ist so alt wie ich, der ist 24 Jahre alt. So, das kann auch sein, dass es für den echt noch und der in einem anderen Land, in einer viel größeren Stadt, bei einem viel größeren Verein, das kann alles auf ihn einprasseln. Natürlich ist er für 3 Millionen gekommen und hat deswegen auch die Erwartung von einem 3-Millionen-Transfer. Aber du hast es schon richtig gesagt, er fremdelt in der Vorbereitung und auch gegen Pirmasens noch sehr mit seiner Position, habe ich das Gefühl. Und ist eigentlich eher ein Neuner in einem Kontersystem, vielleicht auch mit zwei Stürmern als ein rechter Flügel. Und er, ich finde, die Hinrunde muss jetzt zeigen, ob er rechter Flügel spielen kann. Sonst, finde ich, sollte man im Winter noch mal drüber nachdenken, ob man noch einen weiteren rechten Flügel dazu holt.
Genau, also dazu kommen wir gleich. Ich glaube auch, dass auf dem rechten Flügel, da ist noch ein Potenzial, da ist noch so ein kleines Problem, weil es nämlich keinen Spieler wie Dompe gibt, bei dem man hundertprozentig sagt, das ist die Nummer eins und der wird ja da auch auf jeden Fall zuverlässig arbeiten. Wir haben aber noch einen, bevor wir sozusagen hier mal ein kleines Roundup machen können, nämlich Bacariata. Seit dem Spiel gegen Mallorca und auch davor schon fast so ein bisschen als aussortiert gilt. Und der ist seit 10 Jahren beim HSV. Wahnsinn. Geht jetzt in seine 10. Saison. Der alte, gedienteste Spieler im Kader. Und ja, Bacariata und seine Zeit beim HSV, die ist, das werden viele wissen, auch oft emotional belastet gewesen. Es gab immer wieder Themen, auch um das Sportliche herum, um Jatta. Und ist vielleicht gar nicht so leicht, jetzt auch bei so einer Identifikationsfigur, die er auch über die Jahre geworden ist, zu sagen, dass das vermutlich auf eine Trennung hinauslaufen wird. Aber so sieht es ja momentan aus, ne?
Wenn man wen findet, der ihn nimmt. Das muss man ja dazu sagen, weil Bacariata hat einen Vertrag bis 2029, der sehr hoch dotiert ist. Weil das damals, die Verlängerung damals stattfand in der Zeit unter Tim Walter, wo er wirklich ein gesetzter Stammspieler war, auf dem rechten Flügel. Was Bacariata ja vor allem mitbringt, ist sein Speed, sein Topspeed, der ist atemberaubend, aber ich meine das nicht böse, aber sobald er viel mit dem Ball machen muss, wird es halt schwierig. Und er soll abgegeben werden, wegen dem großen Vertrag, weil er keine Rolle mehr spielt. Aktuell lese ich, es läuft vielleicht sogar eher auf eine Leihe hinaus, weil man ihn einfach nicht verkauft kriegt, weil der natürlich auch sagt, unter einer gewissen Summe mache ich es nicht. Wie du schon sagst, eine emotionale Geschichte, aber dass es nicht in der Bundesliga reicht, sehe ich auch irgendwo, ehrlicherweise. Es tut mir auch ein bisschen weh, weil es unser einziger Spieler ist, der mit uns noch Bundesliga gespielt hat, vorm Abstieg oder zumindest im Kader stand, unter Bruno Labbadia damals. Aber es reicht einfach für mich nicht für die erste Liga. Das ist für mich ein guter Spieler auf dem Zweitliganiveau, aber das ist für mich kein Erstligaspieler.
Er hat so diese Unberechenbarkeit in seinem Spiel, ne? Unberechenbar für alle, auch für die Mitspieler.
Und für ihn selber.
Und für ihn selber. Ich finde es auch ganz schwierig. Also so verrückt wie es klingt, man könnte ihm vielleicht auch irgendwie so ein Comeback aus der ganz kalten noch zutrauen, aber Stand jetzt sehe ich das auch nicht. Also muss man ehrlich sagen, er gehört irgendwie in diese Gruppe nicht mehr so richtig rein. Und wir haben die Trainingseinheiten noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, welche Gründe das vielleicht auch hat. Er hat ja auch in den Vorbereitungsspielen kaum gespielt und plötzlich ist es dann eher sportlich auch sehr weit weg. Man wird das sehen, aber ich glaube, wir werden Jatta in der Bundesliga nicht so oft sehen.
Nee, ich fürchte, wir werden bei Jatta dasselbe Schicksal haben wie der Spieler, über den wir jetzt auch zu Recht nicht geredet haben, weil er eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, aber der offiziell noch im Kader ist. Und das ist Levin Öztunali, der ja auch ein Flügelspieler ist. Sportlich brauchen wir über Levin Öztunali nicht reden, aber kann mir vorstellen, dass es bei Jatta, das hast du im Vorgespräch auch gesagt, eine ähnliche Situation wird. Ein längerer Vertrag, gut dotierter Vertrag, den der Spieler einfach aussitzen wird. Und da müssen wir die Spieler halt auch verstehen, ne? So die Spielerseite. Also wenn du da die Kohle hast und dein Arbeitgeber bezahlt dich fürs Nichtstun und du musst da nicht zwingend raus, würden wir auch machen. Punkt. Und das würde jeder machen. Und jeder, der es, die 50%, die sagen, die es machen, sagen die Wahrheit. Und die 50%, die sagen, sie würden es nicht machen, lügen. Punkt. Bin ich felsenfest von überzeugt.
So. Rechter Flügel, können wir sagen, ist problematischer als der linke, wenn man sich jetzt wenn man sich jetzt die beiden Flügel einmal anguckt. Was würdest du sagen? Brauchen wir auf der rechten Seite auf jeden Fall noch einen neuen Spieler? Muss da nochmal nachjustiert werden?
Stand jetzt nicht, würde ich sagen. Ich würde sagen, man gibt Philipp jetzt erstmal die Zeit. Was aber eher daran liegt, also wir bräuchten vielleicht wen, aber wir haben ganz andere, ganz klare Problempositionen und irgendwo muss man Abstriche machen, weil wir einfach nicht Bayern München, Borussia Dortmund sind vom Finanziellen. Irgendwo müssen wir mit Abstrichen leben und ich finde, auf dem rechten Flügel kann man sich den Luxus erlauben, in Anführungsstrichen mit Abstrichen zu leben, weil man ja wen geholt hat mit Ryan Philippe, den man, finde ich, auch erstmal jetzt für die Summe die Zeit geben muss. Aber wenn es gar nicht reicht und man steht im Winter irgendwie auf Platz 18 und muss jetzt wirklich anfangen, Spiele zu gewinnen, sollte man vielleicht nochmal mit einer Leihe oder so nachjustieren, ehrlicherweise. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Also auf dem linken Flügel kann man, glaube ich, mit den Spielern erstmal in die Saison gehen.
Ja.
Obwohl natürlich hinter Dompé zwei sehr junge Spieler sind, ne? Muss man auch so sagen. Und so einen richtigen Spieler, der beide Seiten gleichermaßen bespielen kann, haben wir auch diesmal nicht im Kader. Das wäre dann tatsächlich auch vermutlich finanziell außerhalb der Reichweite, wenn man die Qualität auf Bundesliga-Niveau haben möchte. Und also vielleicht muss im Winter nochmal nachjustiert werden, aber eine der Hauptbaustellen ist die rechte Seite vielleicht erstmal nicht.
Ja. Würdest du denn sagen, dass die Gruppe insgesamt Bundesliga-ready ist, in deinen Augen, als Fazit?
Ja, zu 80%.
So ähnlich habe ich es auch stehen. Ich habe gesagt, die erste Elf so zu zwei Drittel, habe ich das Gefühl. Und danach wird es halt dünn. Auf beiden Seiten. Erstmal auf dem Papier. Einfach auch, weil man, du sagst es richtig, auf dem linken Flügel einen 18- und einen 19-Jährigen hat. So, ne? Oder 20 ist bei dir mittlerweile. Aber trotzdem, macht ihn jetzt nicht viel wahnsinnig älter. Und Dompé in den letzten Jahren uns bewiesen hat, dass er gerne mal Spiele verpasst, verletzungsbedingt. Und der ist ja jetzt auch nicht jünger geworden, sondern wie wir alle nur älter. Und der wird vielleicht auch noch wieder dieses Jahr ein paar Spiele verlieren. Und dann muss man gucken, wie Rössing Lehli sieht und Fabio Baldé das hinkriegen, ehrlicherweise. Ich traue es ihnen beiden zu. Gerade auch, wenn man jetzt auf Konter setzt in der Bundesliga, traue ich Fabio Baldé hat ja nun wirklich einen Speed, der vergleichbar ist, nicht ganz, aber wie der von Bakary Yatta. Und bei Fabio Baldé, finde ich, hast du gegen Pirmasens auch gemerkt, dass der das Spiel echt belebt hat. Genau wie Otto Stange, weil das einfach beides so Spieler sind, die sehr unkonventionell spielen. Aber eigentlich müsste man noch was machen, aber die Problempositionen, ich bleibe dabei, sind so klar woanders mit dem zentralen Mittelfeld und der Innenverteidigung für mich aktuell, dass du einfach priorisieren musst jetzt noch in den letzten 10 Tagen, bis das Transferfenster schließt.
Ich glaube auch, dass man einfach hoffen muss, dass Sahidi oder Philippe funktionieren. Also wenn es sich bei beiden herausstellen sollte, dass sie mit der Aufgabe aktuell überfordert sind, ich glaube, dann könnte es problematisch werden. Wenn einer von den beiden funktioniert, ich denke, dann kann man auch mit dem Spielerkader jetzt auf den Flügeln in die Saison gehen.
Dann kommen wir noch, wir sind schon in der Nachspielzeit, aber wir wollen noch eine Sache machen. Und zwar wollen wir die Bundesliga-Tabelle tippen, weil wir uns das nicht nehmen lassen wollen. Das machen super viele da draußen, aber wir wollen natürlich auch noch unsere qualifizierte Meinung dazu abgeben, wer wo landen wird. Und das, wie sagt Conan das so schön auf TikTok immer, das ist keine Garantie für eure Wettscheine. Sei hiermit auch ausdrücklich gesagt, mit fettem Ausrufezeichen. Wir werden jetzt einfach trocken nüchtern die Plätze von 18 bis 1 durchgehen und jeder sagt seinen Verein, den er da sieht. Und das noch als kleine Einstimmung, weil wenn ihr das hört, geht entweder in ein paar Minuten von euch aus gesehen die Bundesliga los oder wenn ihr es am Samstag erst hört oder am Sonntag, hat sie ja schon angefangen. Deswegen, Bernd, wer steigt ab, wer wird 18.
Da habe ich den ersten FC Heidenheim.
Den habe ich da auch. Wer wird 17. und geht mit Heidenheim in die zweite Liga?
Der FC St. Pauli.
Hätte ich gerne gemacht. Ich habe Union Berlin. Wer muss in die Relegation?
Da habe ich die Köpenicker, Union Berlin.
Da fürchte ich, muss unser geliebter HSV dran glauben. Aber ich sage, wir schaffen es. Wir haben in der Bundesliga einen guten Track Record. Das setzt sich hier fort. Wer ist bei dir knapp überm Strich? Platz 15.
Noch bei Relegation, das kann ich nicht nehmen.
Lieber so als absteigen. Lieber so als absteigen.
Platz 15 habe ich den HSV.
Da habe ich die TSG 1899 aus Hoffenheim. Ich glaube dem Hype nicht. Platz 14.
Habe ich den 1. FC Köln.
Da habe ich Werder Bremen. Platz 13.
Da habe ich Werder Bremen.
Da habe ich auch jemand Ungeliebtes aus HSV-Sicht, nämlich unsere Stadtnachbarn aus St. Pauli. Platz 12.
Habe ich Mainz 05.
Da habe ich den VfL Wolfsburg. Platz 11.
Borussia Mönchengladbach.
Habe ich auch. Dann Top 10, Nummer 10.
Da habe ich den VfL Wolfsburg.
Da habe ich den ersten FC Köln. Platz 9.
TSG Hoffenheim.
Erster FC Augsburg. Platz 8.
Da kommt jetzt ein Hot Take. Habe ich Bayern 04 Leverkusen.
Oh. Spannend, spannend. Die habe ich deutlich höher. Ich habe auf Platz 8 Mainz 05. Die Mainzer. Platz 7 und dann vielleicht Conference League, vielleicht auch kein Europapokal.
Ich sage, Sandro Wagner geht mit dem FC Augsburg auf Platz 7.
Ich sage, der VfB Stuttgart geht auf Platz 7. Wer geht in die Conference League oder Europa League mit Platz 6?
Der SC Freiburg bei mir.
Bei mir auch. Wer geht garantiert in die Europa League auf Platz 5?
Vielleicht auch ein bisschen kontrovers, aber ich habe Borussia Dortmund auf Platz 5.
Vielleicht auch Mainz ein bisschen kontrovers. Ich habe Eintracht Frankfurt. Wer schafft es in die Champions League? Ist überm Strich auf Platz 4.
Der Verein, bei dem Nick Woltemade spielt. Der VfB Stuttgart.
Ich dachte, du sagst jetzt Bayern München. Platz 4 bei mir. Jetzt hätte ich beinahe Bayern München gesagt. Nee, das wäre es jetzt natürlich gewesen. Bayern 04 Leverkusen. Wer kommt in die Top 3? Dritter Platz.
Gefällt mir natürlich nicht, das sagen zu müssen, aber ich denke, RB Leipzig wird sich immer mehr in Richtung Titelkandidat entwickeln. Vielleicht ist es dieses Jahr noch nicht hundertprozentig so weit, aber dieser Verein, diese ganze Geschichte um diesen Verein läuft eigentlich darauf hinaus, dass sie irgendwann deutscher Meister werden. Und ich habe RB Leipzig diese Saison auf Platz 3 getippt.
Ich habe auf Platz 3 den BVB Borussia Dortmund. Wer wird Vizemeister bei dir?
Habe ich die Scouting-Könige von der SG Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die Adler sind in diesem Jahr Bayernjäger Nummer 1.
Ich habe leider schweren Herzens die Dosen. Red Bull Leipzig auf Platz oder RB Leipzig auf Platz 2 getippt.
Ja, hatte ich auch kurz überlegt.
Ich fürchte, wenn Xavi Simons wirklich bleibt, wonach es da aussieht, die haben gute Transfers gemacht, die haben keine Dreifachbelastung. Ich fürchte, dass die auf Platz 2 gehen werden. Sind wir uns einig, Bayern München wird deutscher Meister?
Absolut.
Wahrscheinlich auch mit einem großen Abstand, ehrlicherweise. Ich glaube, lange war man vor der Saison nicht so klar, dass die Bayern Meister werden wie dieses Jahr.
Denke ich auch. Also der Transfersommer, kann man trotzdem sagen, ist, glaube ich, nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Trotzdem ist der Kader deutlich besser bestückt, als es bei vielen anderen Vereinen aus dem oberen Segment ist.
Ja. Damit haben wir unsere Bundesliga-Tabellen getippt. Ich hoffe natürlich, dass Bent eher recht hat mit seiner und der HSV sich direkt hält und St. Pauli absteigt. Werden wir am Ende der Saison nochmal drauf gucken. Wir behalten beide unsere Tabelle, die wir getippt haben, und schauen am Ende der Saison mal drauf, wie gut oder wie schlecht wir uns da getippt haben. Und würden sagen, auch wenn es gerade schwer ist, versucht es am Wochenende zu genießen. Es ist das erste Bundesligaspiel nach 7 Jahren. 7 schmerzhaften Jahren, 7 langen Jahren. Das haben wir uns verdient, dass wir endlich wieder auf The Zone im Borussia-Park spielen dürfen. Genießt es alle. Guckt mit Freunden, guckt mit Familie. Ich werde auch mit meinem Vater das Spiel gucken. Fahre extra in die Heimat dafür. Es muss irgendwo ein Fest werden, weil selbst wenn es auf dem Platz keins wird, müssen wir uns das wenigstens zu einem Fest machen daneben. Und deswegen würde ich sagen, volle Karacho-Attacke auf die Bundesliga-Band. Ich habe richtig Bock. Morgen aus unserer Sicht, heute geht's los mit dem Eröffnungsspiel. Ich bin heiß wie Frittenfett. Hast du noch was zu sagen?
Unser Traum wird endlich wahr. Der HSV spielt wieder
Bundesliga. Und damit, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut. Ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus, und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.